Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Die Fülle Christi. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. In Vers 15: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Mit der Erörterung der Herrlichkeit Christi schwingt sich der Apostel höher empor. Er nennt ihn das Bild des unsichtbaren Gottes. Damit bezeichnet er ihn als den einzigen, durch den der sonst unsichtbare Gott sich uns sichtbar macht, nach dem Wort des Johannes: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ich weiß, wie die Alten gewöhnlich auslegen, weil sie im Streit mit den Arianern auf der Gleichheit des Sohnes mit dem Vater und der Wesenseinheit beider bestehen. Dabei schweigen sie über die Hauptsache, wie der Vater in Christus sich uns zu erkennen gibt. Wenn Chrysostomus allein bei dem Wort Bild Schutz gegen die Irrlehrer sucht, wenn er bestreitet, ein Geschöpf könne nicht das Bild des Schöpfers genannt werden, so ist das überaus schwach. Ja, es wird von Paulus widerlegt. Der Mann ist Gottes Bild und Abglanz. Damit wir nur etwas Gewisses haben, muss bemerkt werden, dass das Wort Bild nicht von dem Wesen Christi ausgesagt wird, sondern in Bezug auf uns. Nämlich Christus ist deshalb Gottes Bild, weil er uns Gott gewissermaßen sichtbar macht. Freilich muss man daraus auch die Wesensgleichheit folgern. Denn Christus könnte Gott nicht wirklich vergegenwärtigen, wenn er nicht Gottes wesenhaftes Wort wäre. Hier handelt es sich nicht um die Eigenschaften, die durch Mitteilung auch den Geschöpfen zukommen, sondern um die vollkommene Weisheit, Güte, Gerechtigkeit und Macht Gottes, zu deren Offenbarung kein Geschöpf ausreicht. Wir werden in diesem Wort eine kräftige Waffe gegen die Arianer haben, aber man muss bei jenem Bezug beginnen, den ich oben genannt habe, ohne bei der Wesenseinheit stehen zu bleiben. Die Hauptregel ist: Gott ist an sich, das heißt in seiner nackten Majestät, unsichtbar, nicht nur für die körperlichen Augen, sondern auch für den menschlichen Geist. Christus allein hat ihn uns offenbart, damit wir ihn gleichsam in einem Spiegel betrachten, denn in Christus reicht er uns seine Gerechtigkeit, Güte, Weisheit und Kraft, kurz sich ganz dar. Darum muss man sich also hüten, ihn anderswo zu suchen, denn was sich außerhalb von Christus mit dem Namen Gott anpreist, wird ein Götze sein. Dann steht auch in Vers 15: Der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Die Begründung für diese Benennung folgt unmittelbar. Denn in ihm ist alles geschaffen, wie Christus, drei Verse weiter, der Erstgeborene von den Toten genannt wird, weil wir alle durch ihn auferstehen. Also nicht nur darum ist er der Erstgeborene, weil er der Zeit nach allen Geschöpfen vorgegangen ist, sondern weil er dazu vom Vater gezeugt worden ist, dass diese durch ihn geschaffen würden und er gleichsam die Substanz oder die Grundlage aller Dinge sei. Töricht haben die Arianer daraus gefolgert, er sei deshalb ein Geschöpf. Denn hier wird nämlich nicht behandelt, was Christus in sich selbst ist, sondern was er in anderen bewirkt. In Vers 16 lesen wir: Das Sichtbare und Unsichtbare. Die vorhergehende Einteilung des Himmlischen und Irdischen umfasste beides, Aber weil Paulus von den Engeln besonders die Kreatürlichkeit betonen wollte, erinnert er jetzt an die unsichtbaren Wesen. Denn nicht nur die sichtbaren Himmelskörper, sondern auch die geistlichen Wesen sind durch den Sohn Gottes geschaffen worden. Dass sofort hinzugefügt wird, es seien Throne und so weiter, hat die gleiche Bedeutung, als wenn er sagte, mit welchem Namen sie auch genannt werden mögen. Unter Thronen verstehen einige Ausleger die Engel, aber ich glaube vielmehr, dass damit der himmlische Palast der Majestät Gottes bezeichnet wird, der nicht nach der Fassungskraft unseres Verstandes erträumt werden darf, sondern nach einer für Gott geziemenden Art. Die Sonne, den Mond und die ganze Pracht des Himmels nehmen wir wahr, aber die Herrlichkeit des Reiches Gottes ist unseren Sinnen verborgen, denn sie ist geistlich und höher als die Himmel. Schließlich verstehen wir unter Thronen jenen Platz der seligen Unsterblichkeit, die jeder Veränderung entkommen ist. Ohne Zweifel bezeichnet Paulus mit den übrigen Namen Engel. Er nennt sie Herrschaften, Reiche und Gewalten, nicht weil sie irgendeine eigene Herrschaft ausüben oder eine besondere Kraft haben, sondern weil sie Diener der göttlichen Macht und Herrschaft sind. Es ist üblich, je nachdem Gott seine Macht in den Kreaturen ausübt, dementsprechend auch seine Namen diesen zu übertragen. So ist er zum Beispiel allein der Herr und Vater. Als Väter und Herren werden aber auch die bezeichnet, die er solcher Ehre gewürdigt hat. Daher kommt es, dass sowohl Engel wie Richter Götter genannt werden. Deshalb werden auch an dieser Stelle die Engel mit herrlichen Titeln ausgezeichnet, die erklären, dass jene nichts aus sich selbst oder ohne Gott vermögen, sondern vielmehr aussagen, was Gott durch sie wirkt und welche Dienste er ihnen übertragen hat. Es ziemt sich, die Titel so zu verstehen, dass nichts der Herrlichkeit des einen Gottes entzogen wird. Er teilt nämlich seine Kraft nicht so den Engeln mit, dass er sich entkräftet. Nicht so wirkt er durch sie, dass er seiner Macht zu ihren Gunsten entsagt. Nach seinem Willen soll an ihnen seine Herrlichkeit nicht so aufleuchten, dass er selbst verdunkelt würde. Absichtlich aber ehrt Paulus die Würde der Engel so sehr, damit niemand darin ein Hindernis sieht, Christus allein weit über sie zu erheben. Daher verwendet er gleichsam als eine Art von Zugeständnis diese Namen, als wenn er sagen wollte, dass ihre gesamte hohe Stellung mit dem Schmuck glänzender Namen Christus nicht den geringsten Eintrag tut. Wer scharfsinniger über diese Namen philosophiert, um ihnen die Rangfolge der Engel zu entlocken, mag daran sein Vergnügen haben. Aber er ist gewiss weit von einem Verständnis des Paulus entfernt. Dann steht im gleichen Vers, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Aus vier Gründen ordnet der Apostel die Engel Christus unter. Erstens, sie sollen Christi Herrlichkeit nicht verdunkeln, denn sie sind durch ihn geschaffen worden. Zweitens, ihre Erschaffung muss auf ihn als das rechtmäßige Ziel bezogen werden. Drittens, er ist immer vor ihrer Erschaffung gewesen. Viertens, er trägt sie durch seine Kraft und bewahrt sie in ihrem Stande. Er versichert, dass das nicht nur von den Engeln gilt, sondern auch von der ganzen Welt. So stellt er den Sohn Gottes auf den höchsten Ehrenplatz, damit er über Engel wie Menschen herrsche und alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden in Reih und Gliedweise.